Radio Prag Nachrichten.
Die tschechische Vizeregierungschefin Pík will eine unabhängige Behörde zur Kontrolle der Parteienfinanzierung schaffen. Die Polizei nimmt Ermittlungen zu einer möglichen Bestechung bei Begnadigung durch den Präsidenten auf. Der Durchschnittstscheche ist mit seinem Leben unzufriedener als der Durchschnittseuropäer. Zur Kontrolle der Parteienfinanzierung in Tschechien will die stellvertretende Ministerpräsidentin Karolina Pík vermutlich eine eigenständige Behörde einrichten lassen. Diese Behörde sollte unter anderem die Befugnis haben, politische Parteien zu bestrafen, die ihre Finanzierung nicht eindeutig und transparent offenlegen. Zum Beispiel durch eine Kürzung der staatlichen Zuschüsse, sagte Pík am Montag vor Journalisten. Über die Mechanismen zur Kontrolle der Parteienfinanzierung hatte die Vizeregierungschefin und Vorsitzende des Regierungsausschusses zur Koordinierung des Kampfes gegen die Korruption zuvor mit ihrem Beraterstab diskutiert. Der Beraterstab erachte die Einrichtung der unabhängigen Behörde als einzige Alternative zur jetzigen Form der Finanzierungsaufsicht, ergänzte Pík. Gegenwärtig wird die Kontrolle der Parteienfinanzierung vom Abgeordnetenhaus wahrgenommen. Die Beamten der tschechischen Kriminalpolizei haben damit begonnen zu untersuchen, ob bei Begnadigungen, die der Präsident des Landes erlässt, möglicherweise auch Bestechungsgelder geflossen seien. Auf den bestehenden Tatverdacht der Korruption hat die Wochenzeitung Respekt in ihrer neuesten Ausgabe hingewiesen. Dem Zeitungsbericht zufolge gäbe es zwei Zeugen, die einem ehemaligen Polizisten anvertraut hätten, dass ihre Begnadigung erkauft worden sei. Die Präsidentenkanzlei hat eine solche Möglichkeit ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz werde das Polizeipräsidium jetzt in dieser Angelegenheit alle Fakten zusammentragen und die entsprechenden Informationen auswerten. Erst dann werde man entscheiden, ob man eine Strafverfolgung einleite oder nicht, hieß es. Beim Einsturz einer historischen Hausfassade am Montag in der mährischen Stadt Olmütz ist eine Passantin von herabfallenden Trümmern erschlagen worden. Die Frau wurde verschüttet und starb nach Polizeiangaben noch am Unfallort. Die Rettungskräfte sperrten die belebte Straße im Zentrum von Olmütz ab und evakuierten 9 Personen, die sich zum Unglückszeitpunkt in dem Haus aufhielten. Die Oberleitung der Straßenbahn wurde durch den Einsturz heruntergerissen. Der Straßenbahnverkehr in der Stadt war für mehrere Stunden unterbrochen. Warum Teile des Gebäudes unvermittelt herabstürzten, wird zurzeit noch untersucht. Bauarbeiten fanden dort nach Behördenangaben nicht statt. Der Durchschnittstscheche ist mit seinem Leben unzufriedener als der Durchschnittseuropäer. Das ergab eine aktuelle Umfrage des Eurobarometers, deren Ergebnisse am Montag veröffentlicht wurden. Der Umfrage zufolge rechnet die Mehrzahl der Tschechen im kommenden Jahr mit einer weiteren Verschlechterung ihrer Lebenssituation, während der EU-Durchschnittsbürger eher eine kleine Verbesserung erwarte. Neben den Tschechen gehörten laut Umfrage auch die Slowenen, die Portugiesen, Ungarn, Rumänien und ganz besonders die krisengeschüttelten Griechen zu den EU-Nationen mit einer pessimistischen Grundhaltung. Auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet der Durchschnittseuropäer sein Leben mit der Durchschnittsnote von plus 3,5. Der Tscheche hingegen bewertet sie nur mit plus 2,5. Der apostolische Nunzius Giuseppe Leanza hat am Montag offiziell sein Amt als neuer Botschafter des Vatikans in Tschechien angetreten. Auf der Prager Burg hat Präsident Václav Klaus die Beglaubigungsurkunde des Botschafters entgegengenommen. Die Botschaft des Vatikans in Prag war seit Mai führungslos. Leanzas Vorgänger im Amt, Erzbischof Diego Caucero, war zu dieser Zeit auf einen ähnlichen Posten in der Schweiz und Liechtenstein gewechselt. Leanza wiederum war zuletzt Botschafter des Vatikans in Irland. Zu 3 Jahren Haft ausgesetzt auf 5 Jahre Bewährung ist am Montag ein Schweizer Geisterfahrer von einem städtischen Gericht in Mada-Boleslav verurteilt worden. Zudem erhielt der Geisterfahrer ein 6-jähriges Fahrverbot. Der Schweizer Sascha Spatero war Ende Mai unter Drogeneinfluss mit seinem Auto auf der Gegenfahrbahn der tschechischen Schnellstraße R10 unterwegs und hat dabei 6 Verkehrsunfälle verursacht. Bei diesen Unfällen prallten insgesamt 9 Fahrzeuge ineinander. Von den Insassen wurde zum Glück niemand ernsthaft verletzt. Und noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien überwiegend heiter bis wolkenlos. Am Morgen und am Vormittag vereinzelt Frühnebel oder tief hängende Wolken. Im Tagesverlauf nimmt die Bewölkung von Nordwesten her zu. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 13 bis 17 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Lothar Martin.
Hallo und willkommen, Sie haben Radio Prag eingeschaltet. Mein Name ist Markéta Kachlíková und ich werde Sie nun durch die Sendung führen. Wir beginnen wie üblich mit dem Tagesecho. Die sind unsere Themen für heute. Der tschechische Außenminister hat am Freitag die Preise Gracias Agit an 13 Männer und Frauen übergeben. Wer in diesem Jahr mit der Auszeichnung geehrt wurde, die für die Verbreitung des guten Rufs der Tschechischen Republik im Ausland verliehen wird, berichten wir im ersten Beitrag. Danach weisen wir auf ein trauriges Jubiläum hin. Am 16. Oktober 1941 begannen die deutschen Besatzer mit der organisierten Deportation der Juden im Protektorat Böhmen und Mähren. Und zum Schluss erfahren Sie, welche Produkte beim diesjährigen Wettbewerb um die besten tschechischen Lebensmittel erfolgreich waren. Im Politgespräch sprechen wir dann mit dem Politologen Robert Schuster über die Dauerkrise des tschechischen Justizapparats. Bleiben Sie dran! Jedes Jahr verleiht der tschechische Außenminister den Preis Gratias Agit an Menschen aus dem Ausland. Mit dieser Auszeichnung werden jene geehrt, die sich um den guten Ruf der Tschechischen Republik verdient gemacht haben. Dieses Jahr geht der Preis an insgesamt 13 Frauen und Männer. Wie in den letzten Jahren war auch diesmal Deutschland vertreten. Der Philosoph und langjährige Rektor der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität sowie der Katholischen Universität Eichstätt, Nikolaus Lobkowitz, wurde von Außenminister Karel Schwarzenberg ausgezeichnet. Till Janzer war bei der Preisübergabe am Freitag im tschechischen Außenressort.
Ein feierlicher Moment für die Preisträger. 12 der 13 Geehrten waren persönlich anwesend, als der Gratias Agit im Außenministerium überreicht wurde. Nur der britische Dramatiker Tom Stoppard hatte seine Auszeichnung bereits 2 Tage zuvor erhalten, als Minister Schwarzenberg bei einem offiziellen Besuch in London war. Die Preisträger kommen aus der ganzen Welt, von Neuseeland bis Dänemark. Viele von ihnen sind betagt und einige sind Emigranten aus der früheren Tschechoslowakei. Auf unterschiedliche Weise haben sie den guten Namen der Tschechischen Republik verbreitet. So sagt zum Beispiel Nikolaus Lobkowitz, Philosoph und Hochschulprofessor, der 1948 emigriert war und seit den 60er Jahren in Deutschland lebt, über sich selbst.
Also zunächst einmal habe ich ein Buch geschrieben über die kommunistische tschechische Philosophie, das von meinen kommunistischen Gegnern oder Freunden als Kritik vom anderen Ufer bezeichnet wurde. Dann kaum waren die Kommunisten weg, habe ich einen Vortrag gehalten an der Karls-Universität. Dann später habe ich die Reform der Katholischen Theologische Fakultät übernommen und es gibt eine ganze Reihe von Aufsätzen, Vorträgen und so weiter, Artikeln, die ich über dieses Land geschrieben habe, über Entwicklungen. Man weiß natürlich nie, warum man eigentlich einen Preis bekommt. Das ist einfach eine Entscheidung eines Ministers, den man hinnimmt, nicht, über den man sich freut, aber den man hinnimmt.
Sich um den guten Namen der Tschechischen Republik verdient zu machen, kann aber auch eher indirekt geschehen. So der Keramiker Mirek Smíšek, der nach Neuseeland ausgewandert ist und bekannt wurde, weil er alle Keramikgegenstände für die Filmtrilogie Herr der Ringe hergestellt hat. Smíšek wurde geehrt, weil er immer auf seine tschechische Herkunft hinweist. Der russische Bohemist Aljek Maljewitsch wirbt hingegen qua seines Berufes seit 50 Jahren aktiv für die tschechische Literatur. Ein weiterer Preisträger ist Hugo Marom aus Israel, der vor dem Krieg in eine jüdische Familie im mährischen Brünn geboren wurde. Er sagt sogar, er verdanke sein Überleben der damaligen Tschechoslowakei. Nach dem Krieg gehörte er zu rund 100 Piloten der entstehenden israelischen Armee, die in Olmütz und an anderen Orten ausgebildet wurden. Er betonte am Freitag bei der Preisübergabe: Er stehe hier nur, weil er in der Tschechoslowakei seine Ausbildung zum Kampfflieger erhalten habe. Und wenn es die Tschechoslowakei nicht gegeben hätte, gäbe es den Staat Israel nicht mehr, so Marom, der dieses Jahr die offizielle Dankesrede zum Erhalt des Gratias Agit gehalten hat. Die Tschechoslowakei hatte 1948 als eines der ersten Länder den Staat Israel anerkannt und sehr schnell auch Waffen dorthin geliefert.
Soweit der Beitrag von Till Janzer über die diesjährige Vergabe des Preises Gratias Agit. Mehr über den in Deutschland lebenden Preisträger Nikolaus Lobkowitz erfahren Sie in einer der nächsten Ausgaben unserer Sendereihe Heute am Mikrofon. Am Sonntag jährte sich ein trauriges Jubiläum. Vor 70 Jahren wurden die ersten Juden aus dem Protektorat Böhmen und Mähren deportiert. Dieser erste organisierte Transport ging aber nicht nach Theresienstadt, sondern nach Polen in das Ghetto Lodz. Einzelheiten hören Sie von Marco Zimmermann.
Am 16. Oktober 1941 begannen die deutschen Besatzer mit der organisierten Deportation der Juden. Bis zu den ersten Transporten in das mittelböhmische Theresienstadt gingen 5 Transporte mit jeweils 1000 Menschen in das Ghetto im polnischen Lodz. Michael Frankel, Historiker und stellvertretender Direktor des Jüdischen Museums in Prag, sieht den Beginn der organisierten Deportationen im Kontext.
Die Deportationen der tschechischen Juden passieren im Rahmen eines größeren Plans der Deportation der europäischen Juden. Zu derselben Zeit beginnen auch Deportationen der deutschen und österreichischen Juden nach Lodz und dann auch in weitere Ghettos und Konzentrationslager.
Die deutsche Besatzung Tschechiens begann bereits im Frühjahr 1939. Die Juden waren daher bereits über ein Jahr den deutschen Schikanen ausgesetzt und es gab auch schon vor dem Transport im Oktober Versuche, die Menschen zu deportieren. Michael Franke.
Der erste Versuch, tschechischen Juden zu deportieren, war die sogenannte Aktion Nisko oder Plan Nisko. Das war eine Bemühung im Oktober 1939, österreichischen und tschechischen Juden in die Lublin-Region zu deportieren und dort eine Art von jüdischen Reservat zu schaffen. Das war ein Experiment von Adolf Eichmann. Die Aktion selbst wurde später gestoppt und ein Teil der tschechischen Juden dürfte zurückkommen.
2 Wochen nach Reinhard Heydrichs Ernennung zum stellvertretenden Reichsprotektor begannen die organisierten Transporte. Sie kamen für die Menschen überraschend und folgten zunächst keinem Schema.
Die Auswahl der Deportierten für die ersten Transporte war vor allem chaotisch. Der Befehl, um die Transporte zu organisieren, war für die Prager jüdische Gemeinde eine große Überraschung. Alles geschieht unter einer sehr beschränkten kurzen Zeitspanne. Und die Transporte sind sehr divers, was die, sagen wir, soziale oder auch andere Zusammenlegung der Deportierten angeht.
Eine Besonderheit wiesen diese ersten Transporte nach Lodz jedoch auf. Historiker Frankel zum Forschungsstand.
Wir wissen, dass zum Beispiel eine relativ große Anzahl der Flüchtlinge in diesen Transporten repräsentiert waren, vor allem Flüchtlinge aus Sudetenland. Und wir können nur spekulieren, dass diesen Menschen schon auf Auswanderungslisten bzw. auf der Listen der sozialen Fürsorge der jüdischen Gemeinde standen.
Im November begann dann die systematische Deportation nach Theresienstadt. Heydrich ließ die alte österreichische Festung umbauen zu einem Sammel- und Durchgangslager. Bis heute ist nicht ganz klar, ob es sich bei Theresienstadt um ein Ghetto oder ein Konzentrationslager gehandelt hat. Zum Schicksal vieler europäischer Juden wurde es trotzdem. Anlässlich der Deportation veranstaltet das Jüdische Museum eine Reihe von Diskussionen und Zeitzeugengesprächen vom 16. bis zum 27. November, in deren Rahmen der schrecklichen Ereignisse gedacht wird.
Marco Zimmermann hat über das traurige Jubiläum berichtet. Nun der Themenwechsel. Seit 3 Jahren gibt es einen Wettbewerb um die besten tschechischen Lebensmittel, der im Rahmen des Gastronomiefestivals Česká chuťovka ausgetragen wird. Dieses Jahr wurden unter anderem Biokekse, Lebkuchen und Würste nach alter Rezeptur ausgezeichnet. Martina Schneibergová hat bei der Preisverleihung schon einmal zur Probe gegessen.
Und der Preis geht an. Diese Worte erklangen im Festsaal des Prager Landwirtschaftsmuseums gleich mehrmals, denn es wurden Lebensmittel in unterschiedlichen Kategorien ausgezeichnet. Josef Sleha vom Organisationsteam.
Ziel des Wettbewerbs ist es, kleine und mittelgroße Lebensmittelproduzenten zu unterstützen. Die Kriterien sind einfach. Das Produkt muss aus tschechischen Rohstoffen hergestellt werden und entscheidend ist, wie es schmeckt.
Das Interesse für den Wettbewerb war in diesem Jahr größer als bisher. Die Zahl der angemeldeten Produkte lag laut den Veranstaltern 2-mal höher als im vergangenen Jahr. Zudem sei die Qualität hoch gewesen. Slavomira Babrajnova leitet das Prager Forschungsinstitut für Lebensmittel. Sie war diesmal Vorsitzende der Jury. Ich finde, dass die tschechischen Lebensmittelproduzenten gelernt haben, zu einem Wettbewerb nur ein Produkt anzumelden, das Chancen auf den Sieg hat. Ich habe mich bemüht, die Jury so zu leiten, dass die siegreichen Produzenten ein gutes Gefühl haben und darauf stolz sein können, dass sie mit einem Preis bedacht wurden. Alle ausgezeichneten Produkte können von nun an das Logo des Wettbewerbs benutzen, also Česká chuťovka. So auch der Lopenicer Schinkenspeck und die Wurst Božek aus dem mährischen Uherský Brod. Der Fleischproduzent Miroslav Mahdalík dazu.
Wir gehen von einer Tradition aus, die mein Vater vor 73 Jahren begründet hat. Die Auszeichnung bedeutete uns sehr viel, auch wenn der Verkauf unserer Fleischprodukte, die keine Chemie enthalten, auch so problemlos ist. 1948 wurde unser Familienunternehmen verstaatlicht, wie damals alle Privatunternehmen. Ich habe 1990 den Familienbetrieb wieder ins Leben gerufen. Wir produzieren nach alten Rezepten aus der Ersten Republik, die schon damals sehr beliebt waren.
Zum ersten Mal konnten auch Kinder die Lebensmittel auszeichnen, die ihnen am besten schmecken. Die Kinderjury entschied sich für die sogenannte Lebkuchenfreude. Ursprünglich wollte die Bäckerei jedoch ein anderes Gebäck zum Wettbewerb anmelden, erzählt Jaroslav Albrecht, der Manager der Firma.
Ich habe kurz vor dem Abschicken der Anmeldung den Handelsdirektor gefragt, warum er ein anderes Produkt angemeldet hat. Er sagte, er habe es mit seinen 4-jährigen Kindern konsultiert und sie hätten ihm eben diesen Lebkuchen empfohlen. Er hat sich also auf die Intuition seiner Kinder verlassen. Für uns ist diese Auszeichnung aus dem Grund wertvoll, weil sie nicht von Fachmännern für Ernährung verliehen wurde, sondern eben von Kindern. Diese äußern sich klar, es schmeckt ihnen oder eben nicht.
Martina Schneibergová hat den letzten Beitrag unseres Tagesechos vorbereitet. Sie hören Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Das tschechische Justizsystem gilt seit Jahren als Problemfall. War früher die chronische Unterbesetzung von Gerichten und Staatsanwaltschaften das größte Problem, steht man heute vor einer ganz anderen Herausforderung, die sich nicht so leicht mit der Aufstockung von Planstellen oder höheren Gehältern lösen lässt. Es geht um die Wahrung der Unabhängigkeit der Justizbehörden, vor allem gegenüber der Politik. So wird immer öfter publik, wie Ermittlungen von großen Korruptionsfällen irgendwo im institutionellen Dickicht versanden oder von Ermittlern oder Staatsanwälten unerwartet auf Eis gelegt werden. Vor einigen Jahren behinderten zum Beispiel Korruptionsvorwürfe und dementsprechende Ermittlungen der Behörden gegen den damaligen Vizepremier Jiří Čunek über die Monate die Arbeit der Regierung. Dann wurde der Fall aber überraschend an eine andere Staatsanwaltschaft übergeben und kurz darauf wurde das Verfahren sogar eingestellt. Das Regierungskabinett konnte zwar gerettet werden, doch der Verdacht politischer Einflussnahme konnte nie entkräftet werden. Über die Dauerkrise des tschechischen Justizapparats nun der Politologe und Radio Prag-Mitarbeiter Robert Schuster. Das Gespräch habe ich vor der Sendung geführt.
Das Politgespräch.
Robert, es ist ziemlich auffallend, dass gerade in letzter Zeit immer neue Fälle bekannt werden, die ein schiefes Licht auf die tschechische Justiz werfen. Warum gab es diese Fälle nicht auch schon früher?
Ja, die gab es natürlich schon früher, nur würde ich zwei Unterschiede erwähnen. Den ersten Unterschied, die Medien haben oft in den vergangenen Jahren große Fälle von Korruption oder von Amtsmissbrauch aufgegriffen. Dann haben sie ein paar Tage darüber berichtet und dann ist das wieder, dann haben sie sich für diesen Fall nicht mehr interessiert, haben sie sich auf neue Fälle gestürzt oder auf neue Angelegenheiten gestürzt. Mittlerweile sind die Medien in dieser Hinsicht konsequenter. Das heißt, wenn sie etwas aufdecken, dann verfolgen sie das wirklich und natürlich versuchen, denjenigen so weit zu bringen, dass er zum Beispiel, wenn es um einen Minister geht, dann zurücktritt und dass der Fall dann auch auf diese Weise gelöst wird. Das ist der erste Unterschied. Und der zweite Unterschied, das ist natürlich auch die Größe der Fälle. Ich meine, es gab in den 90er Jahren, ging es um Millionenbeträge im Falle von Privatisierungen. Mittlerweile geht man von Milliarden aus, wenn es um große Rüstungsgeschäfte geht. Und das ist das eine. Und das andere ist aber auch sicherlich die, wenn ich so sagen darf, die Dreistigkeit, die wirklich atemberaubend ist, in wie zum Beispiel einflussreiche Geschäftsleute über ihre politischen Kontakte versuchen, die Justiz zu beeinflussen. Das gab es in diesem Umfang sicherlich früher auch nicht. Das heißt, das ist, würde ich sagen, diese Dreistigkeit, das ist das Neue an dem ganzen Phänomen.
Seit Januar hat Tschechien mit Pavel Zeman einen neuen obersten Staatsanwalt. Zeman hat die Sicherung der Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft zu seinem wichtigsten Ziel erklärt. Wie weit ist er bisher gekommen?
Von der öffentlichen Wahrnehmung muss man schon sagen, dass er nicht so oft auftritt. Er hält sich eher bedeckt, aber hinter den Kulissen soll es schon sehr weitreichende Veränderungsvorschläge geben für das ganze Justizsystem oder genau gesagt für die Staatsanwaltschaft, die in seinem Einflussbereich liegt. Und zwar will er zum Beispiel die Unabhängigkeit auch des obersten Staatsanwalts dadurch sichern, dass er künftig nur eine Amtszeit im Amt bleiben soll. Das heißt, er würde dann praktisch, er müsste sich dann nicht mehr eine Wiederbestellung durch die Regierung stellen und wäre natürlich unabhängig von der Regierung oder von der Politik gänzlich. Das Gleiche gilt auch für seine Vorschläge oder für das Vorhaben, die mittlere Justizebene oder die mittlere Staatsanwaltschaftsebene aufzulösen. Das heißt, das sind die obersten Staatsanwaltschaften in Prag und in Olmütz. Das ist ebenfalls etwas, was die Arbeit der ganzen Staatsanwaltschaft effizienter gestalten soll. Aber man muss natürlich sagen, dass diese ersten Vorschläge, die auch an die Öffentlichkeit gesickert sind, schon auch auf erheblichen politischen Widerstand angetroffen sind und dass es schon vor allem in der größten Regierungspartei, in der ODS von Premierminister Peter Nečas, einigen Widerstand gegen so weitreichende Reformen gibt.
Ja, in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass Justizminister Jiří Pospíšil den umstrittenen Leiter der Prager Oberstaatsanwaltschaft, Vlastimil Rampula, des Amtes enthoben hat. Was sind die Hintergründe dieser Entscheidung?
Ja, Vlastimil Rampula wird schon seit vielen Jahren vorgeworfen, dass in seinem Wirkungsbereich, das heißt, das ist der böhmische Teil Tschechiens, viele Fälle eben von Korruption, von Amtsmissbrauch auf einmal, ja, man kann jetzt spekulieren, ob auf direkte Weise oder nicht, aber auf einmal versickern, dass sie eben nicht mehr verfolgt werden, dass große Fälle auf einmal auf Eis gelegt werden, ad acta gelegt werden. Und es wird angenommen, dass eben Vlastimil Rampula eben mit diesen verschiedenen politischen Gruppierungen, mit diesen politischen Netzwerken eng verbunden ist und dass er praktisch verhindert, dass diese Fälle aufgedeckt werden. Das heißt, mit seiner Abberufung könnte ein erster Schritt gemacht werden, um jetzt dieses fast schon mafiaartige Zusammenleben zwischen Politik und Justiz, wenn ich das so sagen darf, zu lösen. Aber natürlich, eine einzige Schwalbe macht noch keinen Frühling. Und ebenso kann man sagen, dass auch die Abberufung eines einzigen Staatsanwaltes, wenn es auch der obere Staatsanwalt ist, natürlich noch keine weiteren Änderungen des Systems verursachen kann. Also da wird es schon noch einige Zeit dauern.
Ja, das war's also für heute zur tschechischen Justiz und der Lage im Justizapparat. Ich danke Robert für das Gespräch.
Danke ebenfalls.
Und damit ist unsere Sendung für heute am Ende angelangt. Im Namen aller Beteiligten verabschiedet sich von Ihnen Markéta Kachlíková. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.